freue mich, dass ich heute Morgen mal die ganze Gemeinde kennenlernen darf. Das ist immer so, dass sonntags natürlich mehr Leute da sind als an den Wochentagen. Heute Morgen wollen wir uns über das Thema Familie Gedanken machen. Glückliche Familie nur noch im Film oder nur noch im Märchen? Gibt es das noch in Wirklichkeit, in der Realität, in Pforzheim und Umgebung? Und dazu lese ich diesen Abschnitt, der hier angegeben ist. Am Freitagabend haben wir mit Epheser 5 begonnen. Und jetzt schließt sich der Kreis mit Epheser 6, 1 bis 4. Diesen Abschnitt im Epheserbrief nennt man ja die christliche Haustafel. Ja, hier kann man noch mit den Lichtern etwas verändern, wollte der Lothar signalisieren, aber er macht das jetzt selber. Gut. Lesen wir Epheser 6, 1 bis 4. Da schreibt Paulus: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich verwende die Elberfelder Übersetzung, die ist ein bisschen holprig hier an der Stelle und klingt auch ein bisschen streng, aber ich werde es gleich erklären, wie das gemeint ist. Wenn wir in diese Welt schauen, die ein wunderbarer Schöpfer gemacht hat, dann erkennen wir sehr schnell, dieser Gott, der unsere Welt gemacht hat, der muss einen gewissen Sinn für Ordnung haben. Vielleicht keine preußische Ordnung oder keine militärische, aber er muss einen gewissen Sinn für Ordnung haben. Das sehen wir, wenn wir mit dem Teleskop ins Weltall schauen. Alles hat seine Ordnung und sein Gefüge. Das sehen wir noch mehr, wenn wir mit dem Mikroskop in die Welt der Atome und Moleküle schauen. Davon verstehe ich leider noch weniger. Aber da hat auch alles seine Ordnung und sein Gefüge. Und dieser Gott, der einen gewissen Sinn für Ordnung hat, der hat auch das Zusammenleben der Menschen geordnet. In Ehe, Familie, Gemeinde und Gesellschaft. Die Ehe ist eine Schöpfungsordnung. Wisst ihr, dass wir in dieser gefallenen Welt nur noch zwei Dinge haben, die aus dem Paradies kommen? Die Ehe und die Arbeit. Die Arbeit kommt aus dem Paradies. Da staunen jetzt einige. Auf beidem kann etwas Paradiesisches liegen, auf Ehe und auf Arbeit, wenn sie mit und für Gott getan werden. Und der Staat ist eine Erhaltungsordnung, der wurde erst nach dem Sündenfall eingesetzt, damit es kein Chaos auf dieser Erde gibt. Aber die Ehe kommt aus dem Paradies. Und in einer Familie, die die Ordnungen Gottes ernst nimmt, ist Christus das Haupt des Mannes und Oberherr über die Familie. Haupt des Mannes heißt, er ist Autorität. Das bedeutet, ihr lieben Ehemänner und Väter, wir können nur gute Leiter unserer Familie sein, wenn wir selbst unter einer Autorität stehen. Immer dann, wenn sich Menschen nicht mehr unter eine Autorität gestellt haben, ging es schief. Dann wurden sie Diktatoren, Tyrannen, Despoten. Dann ging es immer schief, wenn Menschen nicht mehr unter einer Autorität stehen, wenn sie sich selbst wie Gott gebärden. Dann geht es schief. Auch in deiner Ehe geht es dann schief und in deiner Familie. Aber wenn Menschen Christus akzeptieren über sich und ihr Leben nach ihm ausrichten, dann ist schon mal eine ganz entscheidende Grundlage da. Die Bibel nennt den Mann das Haupt der Frau und er ist die erste Autorität der Kinder. Haupt, liebe Ehemänner, bedeutet nicht, dass wir der Familienpascha sind, der alle rumkommandiert und alle schikaniert und sich bedienen lässt von vorn und hinten und sich Fernbedienung, Filzpantoffeln und Flaschenbier bringen lässt, ja? Sondern Haupt heißt dienender Leiter der Familie. Der Ehemann, der Vater, er liebt seine Familie, er versorgt sie, er schützt sie, er führt sie. Das bedeutet Haupt. dienender Leiter der Familie. Und natürlich ist der Vater die erste Autorität der Kinder. Die Frau wird in der Bibel Gehilfin des Mannes genannt und sie ist die zweite Autorität der Kinder. Ihr lieben Mädchen und Frauen, Gehilfin klingt in unseren Ohren heute nicht besonders attraktiv und erstrebenswert und vielleicht sogar eher irgendwie abwertend oder diskriminierend. Ich kann euch beweisen, dass das nicht so gemeint ist. Denn dasselbe Wort, das im Hebräischen verwendet wird für Eva als die Gehilfin Adams, verwendet Gott an anderen Stellen der Schrift für sich. Natürlich ist Gott keine Gehilfin mit der weiblichen Endung, aber er gebraucht dasselbe Wort mit der männlichen Endung, zum Beispiel in Psalm 33, Vers 20, wer sich die Stelle merken will. Ja, müsst ihr mir einfach glauben, Gott schämt sich nicht, ein Gehilfe zu sein. Er möchte uns heute Morgen helfen. Paulus wollte gerne ein Gehilfe der Freude der Korinther sein. Ich möchte gerne heute Morgen euer Gehilfe sein. Was um alles ist in der Welt ist daran negativ, wenn man eine Hilfe sein will für einen anderen oder für viele. Und die Frau ist die Gehilfin des Mannes. Das heißt, sie ergänzt ihn, sie unterstützt ihn, sie assistiert ihm, sie ist auch sein Korrektiv. Meine Frau lässt mir nicht alles durchgehen. Und das ist gut so. Dazu musste ich sie geradezu ermutigen. Das hat sie am Anfang gar nicht so gesehen, dass das auch ihre Aufgabe ist. Doch, liebe Schwestern, natürlich in der gebührenden Art und Weise seid ihr auch ein Korrektiv für eure Männer. Und die Frau ist die zweite Autorität der Kinder. Die Kinder sind ja schon geneigt, dem Papa zu gehorchen, vor allem wenn der mal die Stimme hebt oder gar mit der berühmten Faust auf den Tisch schlägt. Dann wissen die Kinder, welche Stunde geschlagen hat. Aber muss man auch der Mama gehorchen? Oh ja, Paulus schreibt, ihr Kinder seid euren Eltern im Gehorsam, im Herrn. Euren Eltern, Vater und Mutter. Und ich hoffe, wir bleiben bei den Bezeichnungen Vater und Mutter. In der Genderbewegung spricht man jetzt nur noch von Eltern 1 und Eltern 2. Ja? So verrückt, wie es verrückter nicht mehr geht. Aber so ist es leider. Die Kinder sind den Eltern gehorsam. Und ihr lieben Eltern, wir müssen darauf bestehen, dass sich unsere Kinder grundsätzlich uns unterordnen und uns als Eltern gehorsam sind. Grundsätzlich. Das ist kein militärischer Gehorsam, das ist kein preußischer, das ist kein Kadavergehorsam, aber ein grundsätzlicher Gehorsam. Denn dahinter steht die Vorstellung, wie sollen denn einmal Kinder Gott gehorchen, den sie nicht sehen können, wenn sie nicht gelernt haben, ihren Eltern zu gehorchen, die sie sehen, die sie lieben, die sie versorgen, die sie schützen. Wir arbeiten also mit an ihrer Errettung, wenn wir darauf bestehen, dass sich Kinder ihren Eltern unterordnen. So war es seit Jahrtausenden und in diesen letzten 50 verrückten Jahren in der Geschichte der Menschheit, da ist eben alles auf den Kopf gestellt worden. Aber warum sollen wir das mitmachen? Wir bleiben bei den Ordnungen der Bibel. Ihr Lieben, was ihr hier seht, ist eine biblische Ordnung, eine Struktur für das Familienleben, ein Skelett, ein Knochenbau, ein Gerüst. Das alleine, so kann man Familienleben nicht führen. Das ist zu wenig. Da muss noch Fleisch dazu kommen und Muskeln und Sehnen und Nerven und Blut und was alles, ja, was unser Körper ausmacht. Aber wenn ich kein Skelett hätte in meinem Körper, ich habe es noch nie gesehen, aber ich glaube, da ist eins drin, ja. So auf dem Röntgenschirm habe ich schon mal so ähnlich was gesehen. Wenn ich kein Skelett in meinem Körper hätte, könnte ich jetzt nicht hier stehen und euch dienen. Es braucht eine Ordnung, es braucht eine Struktur. Und da müssen noch viele Dinge hinzukommen. Darüber spreche ich gleich. Vorher noch eine lustige Begebenheit. Da war ein Bruder, der sprach auch über solche Dinge in einer Gemeinde und alle saßen ganz andächtig da und keiner verzog eine Miene. Aber er dachte, ich traue dem Frieden nicht so ganz. Ich will mal testen, wie das in den Familien auch gelebt wird zu Hause oder nicht. Und dann sagte er zu den Anwesenden, morgen früh, wenn wir hier wieder zusammenkommen im Saal, dann setzen sich doch mal alle Ehepaare, wo sich die Frau freiwillig ihrem Mann unterordnet, auf die rechte Seite im Saal Und alle, wo das noch nicht ist, setzen sich nach links. Entschuldigt alle, die ihr da links sitzt. Ja? Er war sehr gespannt. Am nächsten Morgen traute er seinen Augen nicht. Rechts, wo sich die Frau freiwillig dem Mann unterordnete, saß ein einziges Ehepaar. Alle anderen saßen links. Dann sagt er zu dem Mann, der mit seiner Frau auf der rechten Seite saß, ja, sag einmal, wie hast denn du das fertiggebracht, dass du auf der rechten Seite sitzt? Dann sagte der, das war ganz einfach. Meine Frau hat gestern Abend zu mir gesagt, und du setzt dich auf die rechte Seite. Liebe Brüder, nicht, dass hier Männer sind, die sagen müssen, wie der Hauptmann in den Evangelien, auch ich bin ein Mann, der unter Befehlsgewalt steht, unter dem Pantoffel der Frau, ja, oder wie mir mal ein Mann sagte, nee, in unserer Ehe habe immer ich das letzte Wort. Ja, Schatz, so kann sich das auch anhören, ja. Wir wollen das Leben, liebe Geschwister, das ist eine zeitlose Ordnung Gottes, die wird immer Gültigkeit haben, solange diese Erde besteht. Im Himmel wird es solche Ordnung nicht mehr geben und brauchen. Aber hier auf dieser Erde ist das Gottes Ordnung. Und nun fährt Paulus fort und zeichnet einen Kreis des Segens. Mir hat dieser Ausdruck gefallen. Ich habe ihn von dem amerikanischen Bibellehrer Ted Tripp gehört, als ich einmal live bei seinen Vorträgen war. Wir hatten ihn eingeladen zu einer Konferenz in Ostdeutschland. Da hat er das so genannt, ein Kreis des Segens. Er sagt, wir haben das hier nur optisch veranschaulicht, ja, an der Leinwand. Wenn Kinder ihren Eltern gehorchen und sie ehren, verspricht Gott Wohlergehen und Segen. Jetzt müssen wir klären, was ist denn der Unterschied zwischen Gehorchen und Ehren? Das ist nicht so schwer, das zu klären. Nämlich Gehorchen. Jetzt hören mal alle ganz genau zu, vor allen Dingen unter 25 Jahren. Die hören mal bitte ganz genau zu. Gehorchen muss man seinen Eltern mindestens so lange, wie man die berühmten Füße unter den elterlichen Tisch streckt und das Brot isst, das der Papa verdient hat, und die Getränke trinkt, die der Papa verdient hat, und die Luft atmet, die der Papa verdient hat. Ist das klar? Solange man zu Hause wohnt und von den Eltern abhängig ist, muss man sich an die Spielregeln halten, die zu Hause gelten. Das ist so. Und wem das nicht mehr passt, bitteschön. Der darf mal auf eigenen Füßen stehen. Der darf mal selbst sehen, wie teuer das Leben ist in dieser Welt. Ja? Der wird vielleicht ganz schnell wieder unter diesen Schirm schlüpfen bei seinen Eltern. Wenn man zu Hause lebt, muss man sich an die Spielregeln halten. Natürlich werden Eltern einem 18-jährigen Sohn mehr Freiheit lassen als dem 7-jährigen Töchterchen. Das ist doch klar, dass mit der Zeit die Zügel etwas lockerer gelassen werden. Aber solange man abhängig ist von den Eltern, muss man sich daran halten. Ehren hingegen hört niemals auf. Solange wir Vater oder Mutter oder beide haben, auch wenn sie alt geworden sind, wenn sie gebrechlich geworden sind, wenn sie senil geworden sind und wenn sie dement geworden sind, es bleiben unsere Eltern und wir wollen sie ehren bis zu ihrem letzten Atemzug oder bis zu unserem. Und darum, das hört niemals auf im Kontrast zu dem Gehorchen. Natürlich muss ein 54-jähriger Sohn nicht mehr der 77-jährigen Mutter gehorchen. Das ist doch klar. Ja? Aber wenn man zu Hause lebt und dann verspricht Gott Wohlergehen und Segen, langes Leben, heißt es hier in dem Zitat, das Paulus verwendet. Er zitiert sogar eines der 10 Gebote. Das macht Paulus sehr selten, aber hier tut er es. Nun fällt euch wahrscheinlich gleich ein Beispiel ein. Entweder habt ihr es selbst erlebt oder ihr habt es bei anderen gesehen, wo eine Familie einmal früh ein Kind verloren hat. Ihr Lieben, so etwas kommt vor. Durch Krankheit oder durch Unfall. Wir haben in der Nähe von unserer Gemeinde vor einigen Jahren etwas ganz Erschütterndes erlebt. Da wurde ein 5-jähriges Mädchen beim Spielen von einem Lastwagen erfasst und war auf der Stelle tot. Ja, nicht den Umkehrschluss ziehen und sagen, aha, das Mädchen hat die Eltern nicht geehrt und deswegen musste es so früh sterben. Das ist kein biblisches Denken. So denkt die Bibel niemals. Das dürfen wir nicht. So ein Denken wäre schlimmer als das der Schriftgelehrten und Pharisäer. dass Jesus gebrandmarkt hat bei jeder Gelegenheit. Nein, wenn Gott in seiner Weisheit einmal ein Kind wegnimmt, auch wir haben unser erstes Kind verloren. Das starb im Mutterleib und kam tot zur Welt. Ja, wenn Gott in seiner Weisheit und Allmacht und in seinen Gedanken ein Kind wegnimmt, das überlassen wir ihm und bleiben dabei. Gott verspricht Wohlergehen und Segen, wenn wir unseren Eltern gehorchen und sie ehren. Das heißt aber auch, wenn Kinder in einem gläubigen Elternhaus aufwachsen und brechen dann aus diesem Kreis des Segens mit 14, mit 16, mit 18, wann immer, brechen aus. Das geschieht meistens so, dass sie erstmal auf beiden Seiten hinken. Die sind heute Morgen hier und hören diese Predigt. Aber wenn die Eltern wüssten, was sie mit ihren Freunden machen und was sie sich im Internet anschauen und auf das Smartphone laden und so weiter, wenn das die Eltern wüssten, das ist so ein Hinken auf beiden Seiten. Ihr jungen Leute, wenn ihr in so einer Lage seid, ihr seid die Ärmsten unter der ganzen Sonne, die Allerärmsten. Ihr habt nämlich keine richtige Freude an Jesus und ihr habt auch keine richtige Freude in der Welt. Ihr seid ganz arm. Ich kann euch nur bedauern. Entweder oder, macht eine ganze Sache, aber wenn es geht, die richtige Sache. Tretet ganz auf die Seite Jesu Christi. So hinken auf beiden Seiten, das ist jämmerlich. Wirklich jämmerlich. Macht das nicht. Und dann bist du in großer Gefahr. Deine Eltern werden beten und deine Großeltern und die ganze Gemeinde wird beten um solche Kinder aus gläubigen Elternhäusern, ob sie hier sind oder heute Morgen ganz woanders sind, weit weg. Und manchmal ist Gott sehr gnädig. Wir haben vorhin gesungen, er ist ein Hörer des Gebets. Gott hört Gebet, hat uns der Chor gesungen. Und dann diszipliniert er, das heißt, er erzieht durch Misserfolg, durch Krankheit, manchmal durch Unfall, durch beinahe Unfall oder auch durch ein leeres Herz. Er lässt erkennen, was habe ich verlassen, wie der verlorene Sohn. Mein Vater, der hat Tagelöhner, denen es besser geht als mir. Und dann hat er sich aufgemacht und ist zurückgekommen in den Kreis des Segens. Ich sage das heute Morgen, weil in so einer großen Versammlung, da kann ich doch nicht ausschließen, dass hier Kinder und Jugendliche sind, die sich im Augenblick hier aufhalten, geistlich gesehen. Ihr Lieben, ihr dürft nicht mit Gottes Gnade spielen. Das dürft ihr nicht. Gott ist kein Hampelmann. Wenn man das Evangelium verstanden hat, ist man in der Verantwortung, ihm zu gehorchen. Ihr dürft nicht mit Gottes Gnade spielen, denn das geht nicht immer so gut aus. Manchmal sterben solche Kinder, verunglücken und dann ist es vorbei. Dann wachst du in der Hölle auf, wo es kein Entrinnen gibt. Und nie mehr wirst du eine Gelegenheit haben, zurückzukommen. Darum bekehre dich ganz richtig, tritt auf die richtige Seite. Und ich sage es auch deshalb, weil hier vielleicht Eltern sind und Großeltern und Verwandte, die um Kinder, Enkelkinder, verwandte Kinder beten und ringen und bangen. Und ihr Lieben, hört nicht auf. Manchmal erleben es die Eltern nicht mehr mit oder die Großeltern, aber sie sind noch nicht richtig kalt unter der Erde und dann greift Gott ein und es geschieht eine Bekehrung. Ich habe so ein Beispiel live miterlebt, ganz nah miterlebt. Ich habe hier eine Karte in meiner Bibel, die ich so liebe, ja, weil mir da eine solche Frau geschrieben hat. Ihre Mutter war eine Gläubige und sie war eine Wirtin einer Gastwirtschaft und alle wussten, dass sie nicht nur Bier und Getränke verkauft, sondern dass auch viele Männer noch bei ihr über Nacht geblieben sind. Alle wussten das in der ganzen Gegend. Und sie hatte eine gläubige Mutter und die hat gebetet, bis sie weit über 90 Jahre alt war. Sie durfte es nicht miterleben, wie sie zum Glauben kam, ihre Tochter. Aber sie war noch nicht richtig kalt, da hat sich die Tochter bekehrt und wurde getauft und ist heute ein Gemeindeglied einer guten Gemeinde. Und darum bitte, hört nicht auf zu beten. Wir wollen uns lieber zu Tode hoffen, als jemanden durch Unglauben verloren zu geben und zu sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren oder bei der. Wer hätte gedacht, dass diese Wirtin, diese Verrufene, dass die sich bekehren wird? Wer hätte das gedacht? Ihre Mutter hat es gedacht. Sie hat nie aufgehört, dafür zu beten. Und Gott hat das Gebet doch noch erhört. Dann fährt Paulus fort und spricht direkt uns Väter an. Er hatte schon einen Abschnitt vorher einmal die Ehemänner direkt angesprochen. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Und jetzt spricht er die Väter an. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Ich sagte eben, das klingt sehr streng. Darf ich das mal mit meinen Worten wiedergeben? Ihr Väter, ihr habt eine große, eine wichtige, eine schwere und eine schöne Aufgabe, zeigt euren Kindern, wer und wie Gott ist. Das ist vor allen Dingen die Aufgabe von uns Vätern. Warum? Wenn ein Kind im Alter von 3, 4, 5 Jahren zum ersten Mal versteht, Gott im Himmel, den es nicht sehen kann, ist wie ein Vater. Ja, welche Vorstellung hat das Kind von einem Vater? Es denkt, Gott ist so wie mein Papa. So denken sie am Anfang wirklich. Sie denken, der Papa kann alles wieder ganz machen. Der Papa kann mich überall auffangen, wo ich runterspringe. Auch wenn er vielleicht gerade in eine andere Richtung guckt, der wird sich schnell umdrehen und mich auffangen. Und später, wenn die Kinder größer werden, merken sie, der irdische Vater ist schon ein bisschen anders als der himmlische, ja, als der Vater im Himmel. Und trotzdem, sie denken am Anfang, Gott ist so wie mein Papa. Und mein Papa ist so wie Gott. Und darum, nach Gott ist alle Vaterschaft genannt. Er ist der Urvater. Und wir Väter können das unseren Kindern besser zeigen als die Mütter. Die Mütter können uns dabei unterstützen natürlich. Und wenn ihr eine Schwester ist, die alleine ihre Kinder großziehen muss, dann muss sie Vater und Mutter sein für die Kinder. Auch dazu kann der Herr Gnade geben. Aber das Normale ist, dass die Väter das ihren Kindern zeigen. Und ihr lieben Väter, da können wir uns jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Unser Vatersein wird ein Stück weit das Gottesbild unserer Kinder prägen, das heißt die Vorstellung, die unsere Kinder von Gott haben. Das können wir nicht ändern, das ist so. Ich will das konkreter machen. Wenn die Kinder mit einem Vater aufwachsen müssen, ein rauer Vater, ein herzloser, ein kalter, der keine Gefühle zeigen kann. Ihr Väter, ihr macht euch keine Vorstellung, was das für Folgen haben kann bei Kindern. Wir begleiten eine Familie, die mit so einem Vater aufwachsen muss. Der ist gläubig, der predigt sogar. Aber die Kinder sind schon 10, 12 und noch älter. Und die machen immer noch in die Hose. Die Jungs, die machen immer noch in die Hose. Das ist schlimm, weil sie mit einem solchen Vater aufwachsen müssen. Ihr macht euch keine Vorstellung. Und wenn sie sich später ritzen und wenn sie sich die Haare ausreißen, wir müssen ein Mädchen begleiten, die immer, wenn sie irgendwie in Druck kommt, dann reißt sie sich die Haare aus. Sie muss schon mit einer Perücke rumlaufen. Was macht ihr dann? Ja, dann werdet ihr große Augen machen, ja? Halten wir uns an die biblischen Weisungen. Das ist nicht leicht, Kinder zu erziehen. Ich bin überzeugt davon, wir brauchen für nichts im Leben so viel Gnade wie für Kindererziehung. Da haben wir gar nichts in der Hand. Und hier sitzen einige, die sind noch ganz unbekümmert und denken, ach, das läuft doch wie geschmiert. Seid vorsichtig, wir brauchen den Herrn für die Kindererziehung. Aber wie wir ihn brauchen und das Gebet. Hier sitzen eure Kinder, die hören das jetzt. Wir brauchen ihn, dass wir sie gut erziehen können mit viel Liebe und Annahme und auch mit der nötigen Strenge, selbstverständlich. Natürlich, aber in ausgewogener Weise. Also wenn sie mit einem solchen Vater aufwachsen müssen, wo jeder aufpassen muss, dass er nicht eine geschmiert kriegt, ja, und der willkürlich handelt und so zornig ist und schnell aus der Haut fährt und so weiter. Es hat Folgen. Sie denken, Gott im Himmel ist auch so ein Tyrann. Da muss man immer aufpassen, dass man nicht plötzlich einen Schlag versetzt kriegt. So kann sich das festsetzen. Das kann durch Gottes Gnade wieder heil werden, wenn man mit einem solchen Vater aufwachsen muss. Oder eine Mutter, die so ähnlich ist. Aber es ist immer ein langer Weg, bis etwas heil geworden ist, was vorher kaputt gegangen ist in unserem Leben. Ist ein langer Weg. Das ist keine Schnellbleiche möglich. Da musst du nicht denken, dass dir nur ein vollmächtiger Bruder die Hände auflegt und einmal betet und dann ist das alles wieder in Butter. So geht das nicht. Das kann ich dir versprechen. Umgekehrt, wenn die Kinder mit einem Vater aufwachsen müssen, der zu Hause nichts zu melden hat, weil die Mama die Starke ist, die Dominante, die die Familie führt. Ihr macht mir nichts vor, in einer Reihe von Familien, die hier vertreten sind, ist die Mama die heimliche Chefin. Da macht ihr mir gar nichts vor. Weil der Papa, der ist bequem und er lässt die Zügel laufen und er hat das alles seiner Frau abgetreten und die Frau führt die Familie. Seid vorsichtig, ihr lieben Schwestern und Ehemänner. Das hat auch Folgen. Wisst ihr, dass es Statistiken gibt, seriöse Statistiken, die zeigen, dass wenn in einer Familie die Mutter die Starke ist und der Papa schwach, dass die heranwachsenden Kinder überdurchschnittlich oft homoerotische Neigungen entwickeln? Die leben das zum Glück nicht immer aus, aber sie entwickeln solche Neigungen, weil da kommt etwas durcheinander. Der Papa, mit dem sie sich identifizieren wollen, der ist schwach. Und die Mama ist die Starke. Und da kommt etwas durcheinander bei ihnen, ist doch klar. Seht ihr, wie das Folgen hat? Wir müssen die biblischen Dinge ernst nehmen und auch leben. Wir dürfen das nicht einfach so ignorieren. Dann müssen wir die Folgen tragen. Wenn der Papa so ein wachsweicher Waschlappen ist, der nichts zu melden hat, hat es genauso Folgen. Die Kinder denken, ach Gott im Himmel ist auch so ein Schwächling, den brauche ich nicht. Auf den kann ich verzichten. Ich nehme mein Leben selber in die Hand. Und noch ein Beispiel. Wenn der Vater fehlt, der fehlende Vater, weit verbreitet. Morgens, wenn die Kinder aufwachen, ist er schon aus dem Haus. Er ist an der Arbeit. Kinder wissen, dass der Papa arbeiten muss. Abends, wenn sie schlafen gehen, ist er noch nicht da. Und am Wochenende, wenn er eigentlich Zeit hätte, verschwindet er hinter seinem Computer oder sonst irgendwo und ist auch nicht präsent in der Familie. Er geht auf in Arbeit, Karriere, Ehrenämter, Hobbys, Gemeindearbeit. Er fehlt in der Familie. Ich sage noch einmal, Kinder verstehen, dass der Papa arbeiten muss und manchmal auch die Mama. Ja? Das verstehen die ganz genau. Aber was machen wir in der Freizeit, abends, am Wochenende, in den Ferien? Sind uns die Kinder egal? Dann denken sie irgendwann, ach, der Vater im Himmel, der ist auch so einer, der liebt mich gar nicht wirklich, der hat auch kein Interesse an mir. Wie mein Papa, dem bin ich nicht wichtig, dem bin ich nur lästig. Wollen wir unseren Kindern so einen Eindruck vermitteln von Gott? Ihr lieben Väter, ihr seht das. Wir stehen da in der Verantwortung, jeder von uns, ich auch. Wir haben eine große und schöne und wichtige Aufgabe. Paulus schreibt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Im Kolosserbrief, den schreibt er ja etwa zur gleichen Zeit vom gleichen Ort, fängt er genauso an wie bei den Ephesern. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, aber dann fährt er anders fort, damit sie nicht mutlos werden. Wie würden denn Väter und Mütter ihre Kinder mutlos machen? Fragen wir in einer ironischen Umkehrung. Was wollen wir ja nicht, ja? Im Gegenteil, Kinder brauchen in ihrem Heranwachsen tonnenweise Vitamin E, Ermutigung, E. Und nicht das Gegenteil, wir wollen sie doch nicht entmutigen. Sie brauchen ganz viel Ermutigung, wenn sie in den Kindergarten kommen. Wenn sie in die Schule kommen, wenn sie die Schule wechseln, wenn sie in die Berufsausbildung einsteigen, ja sogar wenn sie heiraten, brauchen sie Ermutigung. Immer wenn etwas Neues passiert in ihrem Leben, brauchen sie besonders viel Ermutigung. Und es gibt sensible Kinder, die brauchen noch viel mehr Ermutigung. Wir wollen sie doch ermutigen. Aber wie würden wir das Gegenteil erreichen? Wenn wir zum Beispiel immer wieder unsere Versprechen brechen. Und das machen manche Eltern so gerne, ja? Auch Väter. Wer will aufstehen und sagen, er hätte noch nie ein Versprechen gebrochen? Ich kann das nicht behaupten. Das ist auch nicht tragisch, wenn es mal passiert. Aber wenn es immer wieder passiert, wenn die Kinder immer vertröstet werden, heute Abend habe ich Zeit für dich, am Wochenende, in den Ferien, am Sankt-Nimmerleins-Tag habe ich Zeit für dich, denken sie irgendwann, ja? Wenn das immer nur warme Luft ist. Wenn Eltern ihr Kind immer wieder mit anderen vergleichen, und das machen manche Eltern so gerne, das ist geradezu ein Sport bei Eltern, ja? Vor allem, wenn man eine große Familie hat mit mehr Kindern, dann ist meistens ein Musterkind dabei. Oder in der Gemeinde gibt es eine Familie mit Musterkindern. Und dann werden die eigenen Kinder immer mit den Musterkindern verglichen. Ihr armen Eltern, habt ihr vergessen, wie man sich fühlt, wenn man mit Leuten verglichen wird, die viel besser dastehen? Das ermutigt doch nicht. Das macht einen doch so klein mit Hut. Das entmutigt doch. Nicht vergleichen. Vom Vergleichen kommt viel Not. Außerdem, ich kenne eine Familie, viele Kinder und die beiden Ältesten, eine Tochter und ein Sohn, das waren Musterkinder. Wisst ihr, wie man Musterkinder erkennt? Mit 6 Jahren bekehrt, mit 7 getauft, mit 8 die erste Predigt gehalten. Ja? Okay, das sind die Musterkinder in der Gemeinde. Und da waren die ältesten beiden Musterkinder und der dritte, das war ein schwarzes Schaf. Auf dem hackten sie alle rum, die Eltern und die großen Geschwister. Das war vor 15 Jahren, ihr Lieben. Wisst ihr, wie das heute aussieht? Die ehemaligen Musterkinder, bei beiden die Ehe kaputt. Die große Tochter könnt ihr im Internet anschauen, wie sie Bauchtanzkurse gibt. Lieber nicht, das lasst ihr lieber. Und das ehemalige schwarze Schaf, auf dem sie rumgehackt haben, der steht heute so da, hat eine ganz feine Frau geheiratet und sie dienen zusammen dem Herrn. Sei mir mal vorsichtig mit unseren Musterkindern, die sind alle noch nicht überm Berg, unsere auch nicht. Es braucht Gnade und darum nicht vergleichen, nicht vergleichen. Jedes Kind ist ein Original. Die einen haben zum Beispiel ein bisschen mehr Software mitgekriegt. Das werden später mal Kopfwerker, ja, die arbeiten mit dem Kopf. Die anderen haben goldene Hände, das werden gute Handwerker. Und wenn man es weder im Kopf noch in den Händen hat, so wie ich zum Beispiel, dann wird man einfach Mundwerker, dann redet man viel und dann kommt man auch irgendwie durchs Leben durch, ja? Also ihr seht, jeder ist doch ein Original. Und jedes Kind so annehmen, wie es ist, mit seinen Gaben und Grenzen. Wenn sie ihr Kind vor anderen Geschwistern oder Dritten bloßstellen, machen manche Eltern auch gerne bloßstellen. Oh, was bist denn du für einer? Bist du blöd, ja? Kapierst du das nicht? Und vor anderen, vor Fremden, so das Kind bloßstellen. Ich habe auch immer wieder mit Amerikanern zu tun. Über die Amerikaner könnt ihr denken, wie ihr wollt. Da gibt's auch solche und solche. Und ich habe viele solche kennengelernt. Sehr vorbildliche Amerikaner. Und zum Beispiel, wenn ich in ihren Familien war, die haben niemals ein Kind vor mir als Drittem getadelt. Das haben die nicht gemacht. Wenn das Kind sich nicht ordentlich benommen hat, haben sie es genommen, sind in den Nebenraum gegangen, 10 Minuten, 20 Minuten und irgendwann kamen sie wieder. Die haben das nicht vor mir getadelt. Das hat mir gefallen. Das habe ich von denen gelernt. Wenn Eltern ihr Kind vernachlässigen, ignorieren, ja, wir schrecken auf, wenn wir in der Zeitung lesen, da ist hier in Pforzheim, sind Kinder gefunden worden, da hat der 7-jährige große Bruder 3 Tage lang 2 kleine Schwestern alleine versorgt mit Essen und Trinken und zu Bett gebracht, weil die Eltern in Alkohol oder Drogen abgetaucht waren. Dann schrecken wir auf und denken, wo leben wir denn? Ja, sowas passiert auch hinter gutbürgerlichen Fassaden. Papa und Mama, beide berufstätig und eingespannt bis hier oben hin, den ganzen Tag unterwegs, die Kinder alleine. Die Kinder kommen von der Schule nach Hause, keinen Ansprechpartner. Die haben so viel erlebt, die wollen sprechen mit den Eltern. Und keiner da, die Mama nicht da, müssen sich in der Mikrowelle das Essen warm machen. Ihr Lieben, das ist auch eine Form von Vernachlässigung, glaubt es mir. Ihr werdet Wohlstand kriegen, dass es nur so kracht. Ihr werdet Wohlstand kriegen, ihr könnt Häuser bauen und in jeder Tasche ein iPhone stecken haben, aber später spucken euch eure Kinder auf den Kopf und ihr werdet sagen, was habe ich gemacht? Warum habe ich sie auf dem Wohlstandsaltar geopfert? Die wäre lieber gewesen, die Eltern hätten Zeit für sie gehabt. Ich muss das so deutlich sagen. Wenn Eltern ihr Kind immer wieder herabwürdigen und sagen, oh, du bist ja bloß ein Junge, wir wollten lieber Mädchen haben und du bist ja bloß ein Mädchen und wir wollten lieber ein Junge haben. So etwas darf überhaupt nicht über die Lippen kommen von gläubigen Eltern. Überhaupt nicht. Ihr ahnt nicht, was das bei Kindern, wie sich das festsetzen kann, wie das eine Hypothek für ihr ganzes Leben werden kann. Und so ist, solche Sätze sagen oft Väter. Bitte nicht, auch wenn dir das dein Papa gesagt hat. Sag es ja nicht weiter deinen Kindern. Das dürfen Väter nicht sagen. Nicht herabwürdigen das Kind. Und das Allerschlimmste, was passieren könnte, ich habe früher sowas gar nicht erwähnt, das war mir zuwider, das überhaupt zu erwähnen. Aber seit ich in den letzten Jahren immer wieder Mädchen und Frauen vor mir sitzen hatte, erst vor wenigen Tagen hat eine Frau mir erzählt, dass sie der eigene Papa missbraucht hat. Der eigene Papa. Da würde ich mir doch lieber alle beide Hände abhacken, als ein Kind anzufassen, ein eigenes oder fremdes. Das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin in einer Gemeinde irgendwo weit weg von hier, sitzt ein Bruder neben mir und ich merkte schon die ganze Zeit, er ist so traurig, er ist so geknickt. Dann habe ich ihn angesprochen später und sage, was ist mit dir, geht's dir nicht gut? Dann kommt diese Geschichte. Vater von 11 Kindern. Und dann hat sein Vater, der Großvater dieser 11 Kinder, 4 seiner Töchter missbraucht. 2 schwer und 2 weniger schwer. Und dann sind die großen Töchter zu ihm gekommen und haben gesagt, Papa, wenn du jetzt den Opa nicht anzeigst, dann tun wir es. Dann musste er seinen eigenen Vater anzeigen. Der sitzt jetzt für 4,5 Jahre im Gefängnis. Gemeindeglied einer Gemeinde gewesen. Die brauchen in den nächsten 100 Jahren keine Evangelisation mehr durchführen an dem Ort. Die brauchen keine Evangelisation mehr durchführen. Da kann ein Gläubiger mehr Schaden anrichten als 1000 Atheisten jemals. Ja, ihr Lieben, versteht ihr? Da haben wir alle eine Verantwortung. So etwas geht nicht. Und wenn ein Kind hier wäre, ein Mädchen oder ein Junge, der unsittlich berührt worden ist vom Papa oder von irgendeinem Onkel, dann muss es kommen. Dann geht es bitte zum Lothar oder geht zu einem der Brüder hier oder zum Andreas und offenbart sich. Das muss geordnet werden in Gottes Licht. Sonst wird man krank. Das kann man alleine, unmöglich kann man das alleine verkraften. Das geht nicht. Ihr Lieben, entschuldigt, dass ich auch so ernste Sachen jetzt sagen musste. Bitte habt Verständnis dafür. Entschuldigen muss ich mich nicht, aber ich bitte um Verständnis. Ich rede nicht von euch. Ich rede ganz allgemein. Ja? Christliche Eltern nehmen ihr Kind brutto an. Brutto. Ich hoffe, ihr kennt den Unterschied zwischen brutto und netto. Als die Angela Merkel mal noch Oppositionsführerin war im Deutschen Bundestag, hat sie mal in einer Rede brutto und netto verwechselt. Kann ja mal passieren, ja. Wisst ihr, was dann kam? Dann ist Gerhard Schröder ans Mikrofon getreten, der damalige Bundeskanzler, und hat ihr genüsslich mit Äpfel und Birnen vorgerechnet, was brutto und was netto ist. Und die Merkel, die sank immer tiefer dahinter auf ihrem Platz, ja. Ja, so geht's zu im Bundestag. Und die Merkel kann das auch. Die kann auch so austeilen. Aber ich hoffe, ihr kennt den Unterschied zwischen brutto und netto. Wir nehmen unsere Kinder brutto an. Das heißt, so wie sie Gott uns gegeben hat, nicht wie wir sie in unserer Wunsch- und Idealvorstellung gerne haben möchten. Das beginnt schon in der Zeit der Schwangerschaft. Manche Kinder sind heiß ersehnt und erbeten. Manche kommen einfach so und manche kommen auch, wenn die Eltern gar nicht mehr dran gedacht haben oder eigentlich den Kinderwunsch schon abgeschlossen hatten, so für sich. Ich bin so ein Kind. Meine Eltern waren schon über 40 und hatten noch keinen Sohn, lauter Töchter, ja, und dann haben sie tatsächlich noch einen Sohn gekriegt, das war mein Bruder, und ja, da war ja der Stammhalter da. Ich war ja nicht mehr gebraucht, ja, aber vor lauter Freude bin ich 11 Monate später noch hinterhergekommen, und ich bin das einzige Kind, für das meine Eltern nicht gebetet haben, ja, vor der Schwangerschaft, meine ich, ja, später schon. Und ihr seht, so kann das gehen. Wir nehmen die Kinder an. Wir nehmen sie so an, wie Gott sie schenkt. Das Geschlecht des Kindes, ich habe das eben schon angedeutet. Wisst ihr, dass wir in unserer Gemeinde 2 Familien haben? Der eine, die haben 5 Söhne und keine Tochter. Und der andere Vater hat 7 Töchter und keinen einzigen Sohn. Ich weiß nicht, warum das so ungleich vermischt ist. Ja? Und trotzdem, die Töchter, die kriegen mal Schwiegersöhne und die, die Söhne haben, kriegen mal Schwiegertöchter. Wir nehmen das Geschlecht des Kindes an, machen Gott da keine Vorschriften. Sein Aussehen und seine Intelligenz. Ich will euch nicht so nahe treten, aber wir sind doch, die meisten von uns sind doch in allen Dingen durchschnittlich, oder? Durchschnittlich intelligent, durchschnittlich schön, durchschnittlich sportlich oder was immer, ja, begabt. Warum erwarten wir denn überdurchschnittliche Dinge von unseren Kindern? Manche Väter haben ihre Kinder aufgegeben, als sie die erste 3 im Mathematikheim gebracht haben oder einstellige Punktezahl. Warum das denn? Sein Aussehen und seine Intelligenz. Sie werden nicht alle aussehen wie Filmschauspieler. Sie werden nicht alle Nobelpreise bringen. Gaben und Grenzen. Sie werden nicht alle Geige spielen wie Stradivari. Die Gaben und Grenzen nehmen wir an, so wie Gott uns die Kinder gibt. Und jetzt etwas ganz Entscheidendes, ihr Lieben. Liebe und Annahme müssen auch bei dem Kind ankommen. Die müssen bei dem Kind ankommen. Folgendes Erlebnis. Da war auch ein Redner, der sprach über solche Dinge und seine Zuhörer saßen alle ganz brav da. Und dann sagte er, wir machen jetzt mal ein Experiment. Es war eine Familienfreizeit, die Kinder waren auch dabei. Hat er gesagt, jetzt gehen mal die Eltern in einen Raum und die Kinder gehen in einen anderen Raum. Dann ging er zu den Eltern und fragte, ihr Eltern, liebt ihr eure Kinder und habt ihr sie bedingungslos angenommen? Was meint ihr, wie viele Hände gingen hoch? Alle. Alle Hände gingen hoch, selbstverständlich. Meint ihr, da wäre einer gewesen, der gesagt hätte, nö, ich liebe mein Kind nicht, ich habe es nicht angenommen. Alle Hände gingen hoch. Das hat er nicht anders erwartet. Dann ging er in den anderen Raum und fragte die Kinder dieser Eltern, fühlt ihr euch von euren Eltern geliebt und angenommen? Und dann kam das große Erwachen. Ein beträchtlicher Teil dieser Kinder fühlte sich eben nicht von den Eltern geliebt und angenommen. Mit anderen Worten, die Liebe und Annahme der Eltern war nicht angekommen bei dem Kind. War gar nicht angekommen. Wie kommt das denn bei den Kindern an? Ihr Eltern, die ihr noch Kinder habt, die zu Hause leben, wie kommt das denn bei denen an? Das muss man einem Kind so oft wie möglich sagen und das muss man ihm noch viel mehr zeigen, spüren lassen. Sagen, ich muss euch ehrlich bekennen, gesagt haben mir und meinen 4 Geschwistern, meine Eltern das nie. Haben uns nie gesagt, dass sie uns lieben. Warum nicht? Ihre Eltern, die auch schon gläubig waren, meine Großeltern, haben ihnen das auch nie gesagt. Das war früher nicht üblich. Das hat man einem Kind nicht gesagt. Gesagt haben sie uns das nie, aber wichtiger war es, sie haben es uns gezeigt. Wir haben keinen Mangel gehabt. Sie haben es uns gezeigt, dass sie uns lieb haben. Das ist noch viel wichtiger. Wie zeigt man das einem Kind? Indem man ihm oft diese körperliche Nähe gibt, es umarmt, es abends beim Zubettbringen mit ihm kuschelt und so weiter. Oder wenn die Kinder nachts mal schlecht geträumt haben und ins Bett gekrabbelt kommen bei den Eltern, ja, ihnen das zeigen, mit den Jungs hier rumbolzen und rumtoben. Und so zeigt man das den Kindern. Ungezählte Male muss man das den Kindern zeigen. Ich sage euch, unsere, die waren schon Teenager, da habe ich die geschnappt, wo die gerade waren und habe die auf meinen Schoß gesetzt, ja, und sie gedrückt und so weiter. Das hätten ihre Freunde nicht sehen dürfen. Ach du liebe Zeit, ja, da wären sie aber unten durch gewesen. Das ist ja klar, bloß nicht, ja. Das ist das Allerschlimmste in so einer Teenagerzeit, wenn der Papa noch das Kind so drückt und so. Aber unsere Kinder haben sich das gefallen lassen und wir haben das gerne gemacht. Und wir machen das heute noch, dass wir uns viel drücken und uns das so gegenseitig sagen und zeigen. Ich könnte jetzt ein Experiment machen hier. Ich könnte jetzt mein Smartphone nehmen, es ist aus, keine Angst, ja, und könnte meine Tochter anrufen und die würde nicht wissen, dass hier über 150 Leute zuhören und ich würde ein bisschen mit ihr plaudern, dann würde ich sagen, tschüss Amelie und sie würde sagen, tschüss Vati, ich hab dich lieb, ich garantiere es euch. Warum würde sie das sagen? Nicht hier so HDL, ja, und so floskelhaft, sondern weil sie das oft von uns hört, weil wir uns das oft sagen in der Familie. Oft. Das ist wichtig, ihr Lieben. Das muss natürlich aufrichtig sein. Das muss man einem Kind sagen. Unser Sohn ist ein bisschen sparsamer mit solchen Bekundungen, aber wenn der sagt, das ist noch bedeutungsvoller, ja, wenn der uns mal schreibt an meine Frau und mich, ich habe euch ganz lieb, das ist schön, wenn Kinder das ausdrücken. Ihr Lieben, das muss bei den Kindern ankommen. Ihr habt sie jetzt noch. Ihr könnt ihnen das mitgeben. Martin Luther, den ich schon mal zitiert habe in diesen Tagen, ich bin kein Lutheraner, müsst ihr keine Angst haben, ich bin auch kein Calvinist, ich bin gar nichts, ich bin ein Bibelchrist. Ja? Lassen wir diese Menschenbezeichnungen bitte weg. Luther sagt, eine Kinderseele ist wie ein Fass, das man füllt. Es riecht immer nach dem ersten Inhalt, der hineingetan ist. Man muss ihm große Pein antun, es ausräuchern und ausschwefeln, wenn man den ersten Geruch wieder herausbringen will. Das verstehen auch alle Kinder, die hier sind. Wenn in dieses Fass zuerst saurer Essig reingekommen ist, saurer Essig, und nachher willst du da süßen Apfelmost reintun, das ist aufwendig, ausräuchern, ausschwefeln, ja, ganz aufwendige Prozedur. Besser wäre, da würde gleich süßer Apfelmost reinkommen. Und Luther will damit sagen, was kriegen unsere Kinder zu Hause im Elternhaus mit? Das, was die beiden Lieben eben in der Gruppe uns gesungen haben. Könnt ihr euch an das Lied erinnern, was die beiden gesungen haben? Der Bruder und die Schwester, ich weiß nicht, ob es ein Ehepaar ist, ist egal, ein Bruder und eine Schwester. Und was sie gesungen haben über das Zuhause, was kriegen sie mit? Können Sie in einem harmonischen Familienleben die Liebe Gottes und die Liebe des Heilands kennenlernen und die Charaktere der Bibel? Was hat die Bibel Charaktere? Ein David, haben wir heute Morgen gelesen in der Tagesandacht bei Familie Bergstreiser, ja, von David oder ein Daniel oder eine Esther oder eine Ruth. Was zeigt uns die Bibel für Charaktere? Damit kann man Kinder prägen. Besser als mit Britney Spears und Arnold Schwarzenegger oder weiß ich wem. Ja? Die Charaktere der Bibel. Und wichtig ist, dass sie Liebe und Annahme kriegen. Denn das Beste, was ein Vater für seine Kinder überhaupt tun kann, ist, ihre Mama zu lieben, ihre Mutter zu lieben. Ihr lieben Väter, ich bin davon überzeugt, wenn wir ihnen das mitgeben, wenn sie sehen, dass wir als Ehemänner und Väter unsere Frauen wirklich lieben, da geben wir ihnen mehr mit als materielle Werte, mehr mit als Geld und Besitz. Wenn sie sehen, der Papa liebt die Mama, sie sehen es doch, ob er ihre Hand nimmt, ob er den Arm mal um sie legt. Wisst ihr, dass in unserem Land Kinder aufwachsen müssen in einer emotionalen Kälte? Die haben seit dem zweiten oder dritten Lebensjahr nicht mehr auf dem Schoß gesessen bei Papa oder Mama. Nicht gesehen, wie der Papa mal den Arm um die Mama gelegt hat. Nicht gesehen. Emotionale Kälte. Das hat doch Folgen später für ihr Leben. Ich bitte euch, ihr Väter, wir haben da eine Riesenaufgabe. So wie wir mit unseren Ehefrauen umgehen, werden ganz schnell die heranwachsenden Söhne und Töchter mit ihrer Mutter umspringen, sie auch so rumkommandieren und auch kritisieren und so weiter, anstatt sie wie eine Königin zu behandeln. Ich habe noch eine Lebensweisheit, wir werden gleich schließen. Heute ist kein Muttertag, ich weiß, der kommt erst im Mai und der russische kommt noch ein bisschen später, aber wir reden über Familienleben und ich möchte euch diesen Satz sagen, der ist so wahr, dass er fast in der Bibel stehen könnte. Wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Dann geht es allen gut, wenn es der Mama gut geht. Ja, nicht die Mama verheizen in der Familie. Wisst ihr, wie das geht, verheizen? Die muss kochen und backen und putzen und hüpfen und springen und sich vorwärts und rückwärts überschlagen und alle zufriedenstellen. Und wenn irgendwas nicht ist, wird sie angemotzt. So verheizt man die Mama. Und wenn sie dann in der Klinik liegt, dann wachen alle auf. Ja, nicht die Mama verheizen, sondern sie wie eine Fürstin und wie eine Königin behandeln. Und da haben wir als Ehemänner die erste Verantwortung. Wenn es der Mama gut geht, dann geht es allen gut. Glaubt es mir. Das ist eine Weisheit fürs Familienleben. Und noch ein letztes will ich sagen. Beziehungen in der Familie sind wichtiger als alles andere. Achtet darauf, ihr lieben Eltern, ob ihr zu jedem eurer Kinder eine gute, intakte Beziehung habt. Und wenn ihr merkt, ein Kind zieht sich zurück von euch und ja, zieht sich so zurück mit Freunden und redet gar nicht mehr, erzählt nichts mehr, versucht dran zu bleiben, versucht mit ihm zu sprechen, geht mit ihm spazieren und sagt, was ist, stimmt irgendetwas nicht mit unserer Beziehung? Ihr Väter, redet mit euren Söhnen und Töchtern, ihr Mütter. Die Mütter sind meistens näher dran an den Kindern. Aber vor allen Dingen ihr Väter, achtet darauf, dass keines eurer Kinder euch irgendwie davon eilt, innerlich und später auch äußerlich. Morgen Vormittag werden wir wieder für viele Menschen beten. Da werden wir auch für eine Familie beten, meine Frau und ich. die wir gut kennen. Die haben 4 Kinder und die Beziehung zu allen 4 Kindern ist nicht in Ordnung. Zu 2 sogar ganz kaputt. Es ist schwer, solche Beziehungen wieder heil zu kriegen. Es ist schwer. Es ist aber nicht unmöglich. Deswegen beten wir ja für sie und unterstützen sie. Aber lasst doch die Beziehungen nicht leiden, notleiden oder gar kaputt gehen. Setzt alles dran, um eine offene Beziehung in der Familie zu haben. Ich möchte mit einem letzten Gedankengang schließen. Das ist schon der Schluss. Ich habe meine Bibel schon zugeklappt, ja. Jesus Christus kann zerbrochene Herzen heilen. Das hat er bei mir getan und ich hoffe bei dir auch. Er kann zerbrochene Ehen heilen. Da haben wir gestern ein wunderbares Beispiel gesehen, hier an dieser Leinwand. Und er kann zerbrochene Familien heilen. Er ist ein Heiland. Er kann heil machen, was die Sünde kaputt gemacht hat. Ich habe mich einmal so gefreut, als ich in meiner Bibel entdeckt habe, letzte Folie, wie Gott ganze Familien retten will. Ganze Familien. In der Arche Noah wurde eine ganze Familie gerettet. Das wissen wir alle. Das wissen auch alle Kinder, die hier sind. Die ganze Familie, Noah, seine Frau, die 3 Söhne und die Schwiegertöchter. Als der Würgeengel durch Ägypten ging, wurde wieder eine ganze Familie gerettet. Nämlich deren Türpfosten und Oberschwelle mit dem Blut des Passahlamms bestrichen war. Eine komplette Familie. Achtung, jetzt kommt was Auffälliges. Als Jericho zerstört wurde, rettete Gott wiederum eine ganze Familie. Warum ist das auffällig? Er hätte eigentlich nur diese Frau retten brauchen. Die Hure, Rahab, die hatte ja ihr Leben riskiert und die Kundschaft da versteckt, oben auf dem Dach. Und was tut er? Könnt ihr nachlesen in Josua 6. Er rettet sie mit ihrer ganzen Familie. Die Familie ist keine gesellschaftliche Erfindung und Notkonvention und was weiß ich. Das lehrt die Frankfurter Schule, aber die schießen wir auf den Mond, die Frankfurter Schule. Sondern die Bibel lehrt, die Familie ist eine von Gott eingerichtete Ordnung. Entschuldigung, dass ich hier so einen Begriff reingeworfen habe. Ich kann es jetzt der Zeit wegen nicht weiter erklären. Als der Herr Jesus den Sohn des königlichen Beamten heilte, da glaubte er und sein ganzes Haus. Damals gehörten zum Haus auch noch die Knechte und die Mägde. Die mussten sich alle selbst bekehren. Das war kein Automatismus. Und auch nicht durch die Haustaufe wurden sie alle gerettet, sondern sie wurden gerettet, weil sie ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hatten. Und das bekannteste Beispiel der Bibel überhaupt ist der sogenannte Kerkermeister, der Gefängnisaufseher von Philippi. Als er aus dem Schlaf gefahren war und fragte, was muss ich tun, um gerettet zu werden, da bekommt er die Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus, du und deine Familie gerettet. Ich sage noch einmal, es ist keine absolute Verheißung, aber wenn dir Gott dieses Wort gibt als persönliche Verheißung und du hältst dich daran, mein Gott, der wird meinen Ehemann, der Sonntag für Sonntag hierher in die Versammlung kommt, aber immer noch nicht bekehrt ist, mein Gott wird ihn erretten und er wird ihn einmal mit einer Predigt so treffen, dass er seinen stolzen Nacken beugt und sich wirklich bekehrt. Mein Gott, der wird meine Ehefrau erretten, die noch mitkommt schon, aber noch nicht wirklich durchgedrungen ist. Mein Gott, der wird unseren verlorenen Sohn in unserer Familie oder die verlorene Tochter noch zu sich ziehen. Versteht ihr? Das sind Verheißungen. Viele habe ich kennengelernt, die haben gesagt, an dieses Wort klammere ich mich und werde nicht aufhören zu hoffen und zu beten, dass der Letzte aus meiner Familie sich noch bekehrt, dass ich einmal wie Jesaja vor Gott stehen kann mit den Worten, hier bin ich und die Kinder, die du mir gegeben hast, sagt einmal Jesaja. Also wollen wir daran festhalten, wenn hier heute Morgen jemand ist, der mir schon eine Stunde lang zugehört hat und er ist nicht drin in dem Kreis des Segens, er ist nicht drin in der Arche, du musst dich bekehren. Die haben sich später die Finger blutig gekratzt am Holz der Arche. Aber da war die Türe zu. Du musst dich jetzt bekehren. Eile und rette deine Seele. Heute Morgen, das wäre der schönste Abschluss eines Wochenendes über Ehe und Familie, wenn sich Menschen bekehren von ganzem Herzen. Tu das. Jetzt hat Gott zu dir gesprochen. Geh zu den Brüdern, die sind hier, eure Leiter, eure verantwortlichen Brüder, ihr kennt sie. Und sage, ich will mich bekehren. Und dann werden sie ganz gewiss mit dir beten. Ich werde